Die Erwartung des Messias, der am Ende der Zeit das neue Friedensreich aufrichten wird, ist in allen Völkern und Religionen vorhanden. Doch die Menschheit weiß heute am Ende der Endzeit nicht, um was es geht. Deshalb sagte der Vater uns heute am 16.11.1992:
Die Welt weiß nicht, um was es geht, doch meine Kinder, die wissen um meinen Erlösungsplan und nehmen dankbar alles an, was ich ihnen zeige durch den Sohn. Er kennt mich und hat die Aufgabe, mich den Menschen neu zu bringen. In allen Religionen erwarten sie den Messias. Doch wer will dieses einfache, unscheinbare begreifen? Sie suchen und finden ihn erst, wenn sie den Sohn erkannt haben. Und im Heiligen Geiste werden sie durch die Geistesschule und den Lichtkometen davon betaut. Im Geiste werden sie getröstet und es wird allen Erkenntnis, Klarheit und Trost zuteil. Darum wisset, dass ihr im Geiste alle betauen könnt, dass ihr im Geiste alles erfassen könnt über die Wahrheit, die ich euch geschenkt habe. Der Sohn sendet in alle Menschenherzen und Rassen, in alle Religionen und in alle Welten den Heiligen Geist durch Maria und Gabriel. Der Sohn sendet die Wiederkunft über alle Kontinente und in alle Sterne und Planeten, denn alle warten auf seine Wiederkunft, auf seine Offenbarwerdung und alle Söhne, die dem Lamme gefolgt sind. Alles wartet auf die Klarheit und Erfüllung aller Offenbarungen, aller Weisheiten und aller Wahrheit in dieser verwirrten Zeit. Die Menschen suchen und wissen aus alten Schriften und Prophezeiungen, dass Jesus Christus kommen wird, dass die Wiederkunft des Herrn geschieht in dieser Zeit. Und ich sage euch, sie ist geschehen.
Damit ihr die Wiederkunft hineinsenden könnt in alle Religionen, in alle Nationen, in alle suchenden und geöffneten Herzen, gleich welcher Konfession und Rasse, geben wir euch hier einen kleinen Einblick in die Lehre der großen Religionen betreffs des Messias und seiner Wiederkunft. Messias heißt auf Hebräisch und Aramäisch der Gesalbte, griechisch Christos genannt. Im Alten Testament salbte einst Samuel den kleinen David zum König über Israel. Und der Herr, der Vater, sagte zu David in Psalm 89: Ich habe dich gesalbt mit meinem Liebesöl. David stammt aus der sogenannten Wurzel Jesse oder Isai. Unter Isais Söhnen ist er der Kleinste, der Letzte, der Siebente. Doch dieses Reis, dieser Zweig aus der Wurzel Isais, soll Früchte tragen. Das heißt, von Leben zu Leben fruchtbarer werden. So konnte Isaias 300 Jahre nach Davids Tod von diesem Gesalbten Folgendes sagen. Isaias spricht im 11. Kapitel, im 1. Vers, diese Worte: Und es wird ein Reis aufgehen von dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn? Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken. Man wird nirgends Schaden tun noch verderben, auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voller Kenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais, die da steht zum Panier den Völkern, nach der werden die Heiden fragen. Und seine Ruhe wird Ehre sein. Im jüdischen Volk ist der Messias-Glaube vor allem im Alten Testament ganz besonders ausgeprägt. Der Erlösungsplan, der Plan, den der Vater mit dieser Menschheit hat, ist ein wunderbares Geschehen. Der Vater erwartet am Ende der Zeit den vollkommenen Sohn, der eines Wesens mit ihm geworden ist. Deshalb hat der Vater vor 2000 Jahren, 1000 Jahre nach dem Tode Davids, selber einen Erdenleib angenommen, hat uns ein vollkommenes Sohnesleben vorgelebt, auf das wir, allen voran der Erstgeborene David, ein Beispiel habe, einen Weg bereitet habe, auf dem auch er gehen kann zur vollkommenen Sohnschaft, zur vollkommenen Einswerdung mit dem Vater. Alle Völker, alle Religionen erwarten nun am Ende der Zeit diesen Sohn, der das neue Friedensreich bringt. Überall ist deshalb auch ein geheimes Wissen über die Wiederkunft des Herrn, des Friedenskönigs vorhanden. In der jüdischen Religion wird der Messias als wiederkehrender König David erwartet. Der Herr, zu dem wir heute sagen, der Vater, und sein Gesalbter, der einstige David, sie werden am Ende der Zeiten erkannt werden von allen Völkern. So steht es geschrieben bei Hosea im 3. Kapitel, bei Ezechiel im 34. und 37. Kapitel und bei Jeremia im 30. Kapitel. Die Juden haben heute noch die Vorstellung, dass dieser Messias auch in dieser Zeit nun in Bethlehem, in der jüdischen Stadt, geboren werden müsse und damit ein jüdisches Blut habe. Einen anderen werden die Juden unter keinen Umständen anerkennen. Parallele Messias-Erwartungen gibt es in weiteren Religionen. Im Islam. Im Islam gibt es die Gruppe der Schiiten. Diese Schiiten, die ihre Lehre niedergelegt haben in der sogenannten Schia, glauben an den Ali, den Vetter Mohammeds, der durch Fatima sein Schwiegersohn geworden war. Dieser Ali ist bei den Islamen der vierte Kalif. Kein Mensch ist im Islam höher verehrt worden als dieser vierte Kalif, dieser Ali. In der Schia und im Sufismus, wo er der Träger geheimer Offenbarungen ist, wird er als erster Imam, das heißt als erster Führer der Islami, gefeiert. Wie Jesus ist er in den Himmel aufgefahren nach dieser Lehre, und von dort soll er wieder kommen, von dort wird er wieder erwartet. Ali war ja Vetter Mohammeds geworden durch seine Frau Fatima. Und Fatima war die Tochter von Mohammed und seiner ersten Frau Khadija. Auch diese Fatima genießt große Verehrung im Islam. Sie wird verherrlicht als die Fleischwerdung von allem Göttlichen in der weiblichen Natur. Und so feiern die islamischen Führer, vor allem die Schiiten, feiern den Ali als ihren ersten Imam, als ihren ersten Führer. Dieses Imamat beruht auf dem Gedanken einer ununterbrochenen Reihenfolge von Gott begabter, erdberechtigter und Nachfolger Alis, des ersten Imam. Und am Ende der Tage komme dann der letzte Imam wieder als Welterlöser, um sein Reich aufzurichten. So erwarten die Islamen am Ende der Zeit ihren einstigen Ali wieder. Eine ähnliche Erwartung finden wir im Hinduismus. Im Hinduismus, da geht es um den Gottessohn Vishnu. Dieser Gottessohn Vishnu soll am Ende der Zeit nach der indischen Religion wiederkehren in der Gestalt des Kalkin. In der indischen Religion wird die Wiederverkörperung gelehrt. Der Vishnu-Glaube kennt insgesamt 10 Avatare, das heißt 10 Verkörperungen des Gottessohnes Vishnu, 10 Herabsteigungen in verschiedene Körper. Eine solche Herabsteigung war in der Gestalt Krishnas. Krishna wurde der Sage nach geboren aus der Jungfrau Devaki, parallel zur Knäbleingeburt der Apokalypse, der Geburt des Knäbleins aus der Jungfrau Maria. Nun erwarten also die indischen Religionen am Ende der Zeit den Welterlöser, den Messias, in der Gestalt des Gottessohnes Vishnu. Und Vishnu, so sahen wir in unserem Buch Bethanien in der neuen Zeit, ist numerologisch identisch mit dem Namen Albert. In der altägyptischen Religion spielt ebenfalls die Geburt des Knäbleins, genannt Horus, eine große Rolle. Die Mutter dieses Knäbleins heißt in der ägyptischen Religion Isis, vermählt mit ihrem Dual Osiris. Isis ist die Göttin, die den Mühseligen und Beladenen ihre süße Mutterliebe zuwendet. Sie pflegt nach ägyptischer Lehre ihr Söhnlein vorbildlich. Dieses Söhnlein, dieser Horus, so sagen es die Texte in der altägyptischen Religion, wird am Gerichtstag, am Weltenende, die Seelen auf die Waage legen. Isis und Osiris, sie werden dabei sitzen im Gerichtssaal, in der Gerichtshalle, umgeben von 42 Richtern. Die Ägypter haben also ein Fortleben nach dem Tode gelehrt in ihrer Religion, und sie erwarten am Ende der Zeit einen Gerichtstag. Bei Anita Wolf Da können wir ein Bild anschauen in der Königsquelle. Auf der Seite 133. Dort wird Muriel Pargua als Richter dargestellt. Gabriel Pura aber als Kronenverteiler, als Barmherzigkeitsspender bei diesem Gericht Gottes, das ja ein Akt der Barmherzigkeit sein wird. In der altpersischen Religion, der Religion Zarathustras, dem sogenannten Parsismus, da wird gelehrt, dass Zarathustra wiederkehre. Aus dem Samen Zarathustras, da geht der Weltenheiland am Ende der Zeit hervor. Er trägt den Namen Saos Hyant und er soll nach Auffassung der Parsen Zarathustra selber sein. Dies ist die Parallele zu Abraham, dessen Same von Geschlecht zu Geschlecht begnadet ist. Denn der Vater sagte ja zu Abraham, meine Gnade wird von dir nicht weichen. Und du wirst am Ende der Zeit Vater sein von vielen Völkern. Die Parsen, sie mussten nach dem Eindringen des Islam in ihr Land, in den Iran, bereits im 7. Jahrhundert auswandern und in anderen Ländern Zuflucht suchen. Heute noch finden wir 90 bis 100.000 Parsen in der Gegend von Gujarat und Bombay, wo sie heute noch ihre Religion leben. Sie haben in ihrer zarathustrischen Religion das Wissen von 4 Schöpfungsperioden. Die erste nennen sie die geistige Schöpfung. Die zweite den Kampf Ahura Mazdas, das heißt unseres Vaters, mit Ahriman, das heißt mit Satana, mit dem Luzifer. Die dritte Periode, die setzen sie an mit der Schöpfung der Materie und des Menschen bis hin zu seinem Fall. Und die vierte Periode beginnt bei den Parsen mit dem Auftreten Zarathustras, aus dessen Samen Welten, Heilande hervorgehen, von denen der letzte dieser Zarathustra selber wieder sein wird. Auch bei den Indianern, bei den Hopi-Indianern, da finden wir eine Endzeiterwartung. Es gibt ein Buch, das Rudolf Kaiser geschrieben hat, mit dem Titel Die Stimme des großen Geistes. Dort sind diese Endzeiterwartungen der Hopi-Indianer aufgeführt. Er zitiert einen Häuptling, der in dieser Zeit gesagt hat, dass er täglich mit Sehnsucht Ausschau halte nach dem Osten, nach dem Aufgang der Sonne, wo der große weiße Bruder herkommen soll, der die Hopi-Indianer reinigen wird. Sehnsüchtig blickt er von seinem Land aus nach Osten. Und bei den Hopis wird das gelobte Land, das Land, aus welchem der große weiße Bruder kommen wird, mit Deutschland angegeben. Nach unserer Reinigung, nach der Reinigung der Söhne Levis, der Apostel der Endzeit, der Überwinder, die dem Lamme gefolgt sind, da werden auch die Völker gereinigt, wie ihr wisst. Dann dürfen wir auch diesen Indianern, unseren Brüdern, die neue Botschaft bringen, dass auch sie gereinigt werden können, und zwar durch Maria die Mutter, die Jungfrau, die mit Gabriel die Kraft des Heiligen Geistes darstellt, die auswirkende Kraft aller Gnaden. So dürfen wir die Gnadenvermittlerin und Spenderin auch diesen Brüdern und Schwestern bringen. Seien wir uns doch bewusst, welche Gnade es ist, jetzt von ihr gereinigt zu werden, auf dass wir dann als Lehrer der neuen Zeit den anderen Brüdern und Schwestern helfen können. Im Christentum ist die Erwartung des Messias eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn immer wieder beten die Christen im Gottesdienst, bis du kommst in Herrlichkeit. Und diese Christuserwartung, sie schlägt sich auch nieder in einigen Liedern, die im katholischen Gottesdienst gesungen werden. Die gehen um das Thema, und das Wort ist Fleisch geworden. Die Fleischwerdung des Wortes ist aber im Christentum, gerade bei den Katholiken, geworden zur Brotwerdung des Wortes. Wohl singen die Katholiken, du Gottmensch bist mit Fleisch und Blut wahrhaftig hier zugegen. Den Schafen wird aber gelehrt, dass die Gegenwart dieses fleischgewordenen Wortes eine Hostie sei, das Sakrament, das sogenannte heilige Altarsakrament, das Jesus eingesetzt haben soll, von welchem aber Johannes, der wahrhaftige Zeuge des Abendmahls, in seinem Evangelium nichts weiß. Und so kann der Vater heute durch Lotte sagen, die Welt weiß nicht, um was es geht, doch meine Kinder, die wissen um meinen Lösungsplan und nehmen dankbar alles an, was ich ihnen zeige durch den Sohn. Und so wollen wir nun gemeinsam diese Wiederkunft des Herrn, diese Wahrheit, dass der Vater selber am Kreuz war, um den Messias vorzuleben, um vorzuleben, wie Jesus Christus aussehen wird, der Gottessohn, der Knecht, der durchs ganze Alte Testament wandert, der da in der Einheit von Abraham und Sarah, von Muriel und Bargua, am Ende der Zeit Friedenskönig sein wird, die Welt erlösen wird, weil der Vater im Sohn der Erlöser ist und weil der Vater selber auf der Erde war, um unerkannt als himmlischer Vater uns frei zu machen, auch den Sohn frei zu machen durch sein Blut, auf dass der Sohn gerettet sei und den Weg gehen kann, den der Vater vorlebte. Und am Ende der Zeit zur Vollendung finden kann mit all denen, die ihm gefolgt sind. Und so sendet nun mit dem Sohn hinein in alle Religionen, in alle Nationen, in alle Konfessionen, in alle Herzen unserer Brüder und Schwestern auf dieser Erde, dass sie sich auftun für das Neue, für die Wahrheit der heiligen Dreifaltigkeit, die da besteht im Vater, der allein wahrer Gott ist, der uns erlöst hat am Kreuz durch sein Sohnesleben. Dann aus dem Sohn, der euch vorangeht als Erstgeborener, auf das auch ihr werden könnt, wie er durch die Gnade Mariens des Heiligen Geistes wurde, nämlich ausgereinigt, heilig, vollkommen wie der Vater. Denn der Heilige, er will wohnen in Israel, so steht es geschrieben im Alten Testament. Und der Heilige ist unser Vater im Himmel allein. Er wohnt wahrlich in Israel. Denn Israel ist der Name für die Vereinigung von Muriel und Bargua, von Abraham und Sarah. Diese beiden tragen im Alten Testament immer wieder den Namen Israel. Dann der Heilige Geist in der Gestalt von Gabriel und Pura Maria, die in ihrer Einheit verschmolzen sind und uns den Dualen die Verschmelzung schenken dürfen. Die Reinheit des Zusammenlebens in einer geistigen Ehe, die Ausreinigung von allem, was wir auf uns geladen haben. O, erfasse doch die Stunde, dass es Zeit ist, höchste Zeit, der Vater sagt, die Zeit ist abgelaufen. Erfasse doch die Stunde der Gnade, euch jetzt in diesem Augenblick noch ausreinigen zu lassen. Alles, aber auch alles herzugeben, im Vertrauen, dass Maria es umwandelt, dass Maria euch ein neues Herz schenkt, dass Maria euch ein neues Denken, Reden und Tun schenkt, sodass alle Völker, alle Nationen, alle Menschen davon berührt werden, von diesem Licht, das aus gereinigten Herzen strömen kann.
Der Orden Mariens.
Das Erlösungswerk des Vaters ist aufgebaut auf der heiligen Dreifaltigkeit. Auf dem Vater, der selber auf der Erde war, um uns zu erlösen. Um durch sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, als Jesus von Nazareth, uns freizukaufen von aller Knechtschaft. Das Erlösungswerk des Vaters ist aufgebaut auf dem Sohn, der den Fußstapfen des Vaters gefolgt ist durch alle Erdenleben hindurch, um am Ende der Zeit in der Vereinigung von Muriel und Pargua, von Abraham und Sarah, das wiederherzustellen, was einst Adam und Eva im Paradies verloren haben. Und das Erlösungswerk des Vaters ist weiter aufgebaut auf all denen, die dem Sohne, dem Lamme, durch alle Leben hindurch gefolgt sind, um am Ende der Zeit als Apostel des Lammes, als Jünger des Sohnes erkannt zu werden, als Überwinder aus Liebe, die dem Erstgeborenen gefolgt sind, erkannt zu werden von allen Völkern, von allen Sprachen und Nationen. Und aufgebaut ist dieses Erlösungswerk auf dem Heiligen Geist, auf Maria und Gabriel, der auswirkenden Kraft dieses Geistes, der aus dem Vater kommt. Maria hat seit nunmehr 150 Jahren immer wieder auf der Erde gesprochen, Botschaften gegeben an die Menschheit, Botschaften gegeben an ihre kleine Schar, an ihre Kinder, an die Marienkinder der Endzeit, um sie immer wieder aufzurichten, um sie herauszurufen aus ihrem Schlaf, auf dass sie hinstehen für die Wahrheit, auf dass sie Licht werden, indem sie sich reinigen lassen, indem sie sich heiligen lassen von ihrer Mutter, die uns allen zur Mutter gegeben wurde vom Vater selbst, als er vom Kreuz herab sprach: Sehet dort eure Mutter. Nun soll der Sohn nach dem Willen der Tochter, nach dem Willen seiner Mutter Maria, die Geheimnisse bekannt geben, die da begonnen haben in Lazaret, als Maria dort den Orden der Apostel der letzten Zeit gegründet hat. Den Orden ihrer Marienkinder, die geführt werden vom Erstgeborenen, vom Sohn selber. Hören wir, was Maria uns dazu zu sagen hat.
Alles, was ich eure Mutter Maria euch an Botschaften gegeben habe, wird nun am Ende der Zeiten vollendet und sichtbar werden. Alle Geheimnisse sollen offenbar werden, denn der Sohn hat die Order erhalten, alles zu klären und alles zur Wahrheit zu führen. Die Menschen, sie wissen nicht, um was es geht in meinen Erscheinungen. Nun sollen alle geheimen Botschaften offenbar werden, weil ich die Geheimnisse preisgeben will. Alle geheimen Botschaften wird der Sohn euch aufdecken, denn unsere innige Verbundenheit und Zusammenwirken darf nun allen Menschen bekannt werden. Darum höret, was er euch zu sagen hat, und tuet danach. Denn nur in der Vereinigung von Mutter und Sohn wird dem Vater neue Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. In dieser Zeit, wo Satan um sein Überleben ringt in allen Menschenherzen, soll meine Macht sichtbar und spürbar werden, über und mit dem Sohn, den der Vater euch gesandt hat. Alles, was ich vorausgesagt habe, wird sich erfüllen. In dieser Endzeit und meine Apostel, meine Jünger, die ich gerufen habe, den Kampf mit dem Drachen aufzunehmen, sie sind bereit, mit mir den Weg zu gehen. Meinen Orden, den ich gegründet habe, er wird vom Sohne geleitet, wie ich euch vorausgesagt habe. Und ihr alle, die ich euch gerufen habe, in diesem Orden zusammenzuwirken, seid meine Streiter, meine Kämpfer, und ich werde in und mit euch der Schlange den Kopf zertreten. Seid in allem mit mir ganz innig vereint und wisset, ich brauche die Opfer, damit ihr meine Macht anerkennt und dass dadurch die Menschen an meine Macht glauben können. Alles hängt nur von euch ab, wie opferbereit noch der Rest meiner Kinder, meiner auserwählten Opferkinder ist. Erst dann wird es Friede auf Erden, wenn die Menschen an meine Macht glauben. Und wenn der Sohn und alle Söhne mir die Macht erteilen zu wirken. Darum lasset alle eure Süchte und menschlichen Begierden. Übergebt mir die Macht und ihr seid frei von allem, was euch hindert zu wirken und mich hindert wirken zu lassen. Wo das größte Vertrauen ist, kann ich die größten Wunder wirken. Darum höret, was ich euch durch meine Anweisungen sagen will und folget dem Wort des Sohnes, der euch meine Order erteilt. Denn ich mache den Sohn bekannt und der Sohn mich, die Mutter, die Mächtige, wenn ihr es wollt. Amen. Amen. Amen.
Maria spricht in diesem Wort von dem Orden, den sie gegründet hat auf dieser Erde. Dieser Orden wurde gegründet bei ihrer Erscheinung 1846 in La Salette, in den französischen Alpen. Am 19. September 1846 war in den Bergen von La Salette auf einer Höhe von 1800 Metern ein 14-jähriges Mädchen namens Melanie beim Hüten ihrer Kühe plötzlich überrascht worden von einem Jungen, der zu ihr sagte: Du, ich bin hierher geschickt worden, dass ich mit dir zusammen das Vieh hüte. Ich soll meine Geißen zusammen mit deinen Kühen hier weiden lassen. Das Mädchen war nicht froh über diese Begegnung, denn sie wollte allein sein. Sie spielte nicht gern mit anderen Kindern. Und so wies sie den Jungen von sich. Doch der Junge, er kam immer wieder auf sie zu und schließlich erlaubte es Melanie, dass dieser Junge, genannt Maximin, bei ihr bleiben konnte und mit ihr zusammen sogar spielen durfte. Sie pflückten Blumen und errichteten einen kleinen Altar aus Steinen und schmückten diesen Altar mit ihren Blumen. Als sie fertig waren, begaben sich die beiden zu ihrem mitgebrachten Brot und Käse, um sich zu stärken. Melanie stand auf und schaute nur kurz, ob das Vieh noch dort, wo sie es hingeleitet hatte, weiter graste, und sie sah, dass die Kühe alle noch beieinander waren, und als sie fröhlich zurückkam, da entdeckte sie zu ihrem Erstaunen ein helles Licht, heller als 1000 Sonnen und doch nicht blendend. Sprachlos wandte sie sich an Maxime und zeigte auf das Licht. Und aus dem Licht hob sich eine Gestalt, und beide sahen nun, dass über ihrem gebauten Altärchen eine Dame saß, den Kopf in die Hände gestützt und weinend. Die Kinder trauten sich nicht, der Dame näher zu treten. Da stand die Dame auf, kam ein paar Schritte auf sie zu und winkte sie herbei. Anmut und Lieblichkeit strahlte diese Dame aus, sodass Melanie sagte, am liebsten wäre ich verschmolzen in diesen Augen. Die Dame wandte sich an die beiden Kinder und gab ihnen eine dreifache Botschaft. Zunächst eine Botschaft, die sie allen Völkern mitteilen sollten. Dann eine geheime Botschaft. Diese geheime Botschaft erhielt Maxima getrennt von Melanie. Die geheime Botschaft, die Melanie erhielt, wurde einem Kardinal später übergeben, und dieser brachte die Botschaft mit der Botschaft Maximas in den Vatikan in 12 authentischen Abschriften. Diese 12 Abschriften der geheimen Botschaft sind aber, wie es heißt, heute im Vatikan nicht mehr auffindbar. So ist diese geheime Botschaft, die hätte noch im 19. Jahrhundert veröffentlicht werden sollen, nicht bekannt geworden. Während wir von der geheimen Botschaft Maximas gar nichts wissen, ist uns die geheime Botschaft Melanies insofern erhalten geblieben, als Melanie einige Jahre nach der Erscheinung dieselbe geheime Botschaft noch einmal im Vertrauen ihrem Bischof von Grenoble diktiert hatte. Dieses Diktat ist bekannt geworden und ist heute auch erschienen in einem Buch, das heißt Die große Botschaft von La Salette. Doch schon zur Zeit Melanies war diese Botschaft, diese geheime Botschaft, die dem Bischof diktiert wurde, von den Priestern nicht anerkannt worden. Die Priester und die Bischöfe Frankreichs, sie sagten, Melanie habe das selber erfunden. Nun gab die wunderbare Dame, diese weinende Mutter von La Salette, der Melanie im Anschluss an die geheime Botschaft noch eine Regel bekannt, die für ihren Orden, den sie gründen möchte auf dieser Erde, Geltung haben sollte. Diese Ordensregel nun enthält für die kleine Schar Anweisungen über das Ziel dieses Ordens und über das, was Maria von ihren Kindern erwartet. Melanie, sie kam mit Maxima zurück vom Berg und sie gaben dann ihren Brotgebern der Familie Brahe, Auskunft über diese Erscheinung auf dem Berg. In der Küche, in Les Ablandins, wo die Familie Brahe zu Hause war und wo Melanie im Stall in der Futterkrippe übernachtete, wurden diese von Maria gegebenen Botschaften erstmals aufgeschrieben. Und zwar diese erste Botschaft, die da heißt: Meine Kinder, wenn mein Volk sich nicht unterwerfen will, dann bin ich gezwungen, den strafenden Arm meines Sohnes fallen zu lassen. Er ist so schwer, dass ich ihn nicht mehr zurückhalten kann. Was hat Maria mit dieser inhaltsschweren Botschaft gemeint? Maria spricht nicht von Jesus von Nazareth, von dem damals inkarnierten himmlischen Vater, der uns ein Sohnesleben vorgelebt hat und der allein Gott ist, sondern sie spricht hier von ihrem Sohn, dem Knäblein der Apokalypse, von dem Erstgeborenen, der einst David war, von dem, der durch alle Geschlechter hindurch zum blutenden Lamm wurde, wie der Vater es vorgelebt hatte. Von diesem Sohn spricht Maria. Und dieser Sohn hat sich ja auch zu dieser Zeit wieder inkarniert, und zwar in Frankreich als Charles de Foucault. Und in seinem Erdenleben als Charles de Foucault war dieser Sohn Mariens, dem alle Rückerinnerung zugedeckt war, zu einem Lebemenschen geworden, mitten in der Welt stehend und nicht mehr herausfindend aus der Dunkelheit, aus der Nacht, verstrickt in weltliche Gelage, in Festen, in Feiern, in Amüsements, in alles, was die Welt zu bieten hatte. Und dieser Sohn, hätte er nicht durchgefunden zur vollständigen Umwandlung, zur vollkommenen Heiligung seines Wesens, zur vollkommenen Erneuerung durch Maria, indem er nur noch Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Demut lebte, hingegeben an die Weisungen des Vaters und seiner Mutter, dann hätte Maria diesen Arm nicht zurückhalten können. Maria hätte ohne Gebetskraft ihres Volkes nicht helfen können, dass der Sohn auf die rechte Bahn kommt, dass der Sohn zur gelebten Barmherzigkeit wird und nicht Gericht verbreitet auf dieser Erde. So hat Maria durch die Gebetskraft der kleinen Theresia vom Kinde Jesu, der inkarnierten Pargua und vieler, vieler der kleinen Schar, die auch damals inkarniert waren, durch die Gebete dieser wahren Marienkinder aufhalten können, dass der Arm des Sohnes ein strafender Arm wird, lastend auf dieser Welt. Denn der Sohn sollte ja hindurchfinden zum Vergeben, zum Verzeihen, zur hingebenden, nichts mehr für sich verlangenden Liebe. Und der Sohn hat durchgefunden. Charles de Foucault hat sein Leben radikal geändert. Charles de Foucault ersuchte nur noch eines: den Willen des Vaters zu tun und den letzten Platz auf dieser Erde einzunehmen, nichts mehr zu gelten, nichts mehr zu wollen, nur noch hingegeben in den göttlichen Willen. Und diesen Platz fand er in Afrika, in der Sahara, bei dem Volk der Tuaregs, denen er ein Vater war. Denen er das Christentum predigte durch sein Leben. 1916 wurde Charles de Foucault durch die Kugel eines Einheimischen getötet. Auf den Knien erwartete er seinen Tod. Dankbar für alles, vergebend, verzeihend dem, der auf diese Weise ihm das irdische Leben nahm. Dieser Charles de Foucault hat ein Leben lang darum gerungen, einen Orden zu gründen. Einen Orden, der nach dem Herzen Gottes ist, in welchem Brüder und Schwestern leben würden, so wie die ersten Apostel gelebt haben. Und er hat sich selber auseinandergesetzt mit Ordensregeln. Und zur gleichen Zeit gab Maria in La Salette die Ordensregeln an Melanie. Doch mit dieser Ordensregel ist Melanie nicht angekommen bei den Priestern, bei den Bischöfen der Kirche. Melanie sagte, wenn nur ein französischer Bischof diesen Orden unterstützen würde. Keiner hat es getan. Die allgemeine Meinung war, wir haben so viele Orden, wieso noch ein Orden mehr? Er ist überflüssig wie ein Kopf. Und auch noch von diesem Mädchen, das da, wo man ja nicht einmal weiß, ob sie normal ist, dass da diese Regeln wahrscheinlich selber erfunden hat. Und so ist Melanie heute noch damit belastet, dass die Priester der Kirche Melanie für ein Mädchen halten, das übertrieben hat, das selbst etwas erfunden hat, das wahrscheinlich gar nicht normal war. Melanie hat dies vorausgesehen. Sie hat gesagt, und wenn ich sterben werde und habe nirgends erlebt, dass dieser Orden Mariens gegründet ist, dann wird er gegründet werden nach meinem Tod. Ich weiß, Maria wird das können, denn ihre Macht ist groß. Und sie wird es hinübertragen können über meinen Tod, ihr Werk. Und seht, Maria hat das Werk hinübergetragen, denn es war zur damaligen Zeit noch nicht reif. Heute ist dieses Werk ins Leben gerufen worden. Und Melanie selbst sagte, dass die Regeln dieses Ordens, die sie von Maria selber empfangen hat, von niemand anderem ausgelegt und vorgelebt werden können, als von Jesus Christus selber. Deshalb sagt sie in vielen, vielen Briefen, dass Jesus Christus selber der Führer dieser Gemeinschaft sein wird. Und heute darf Melanie, die wiederinkarniert ist, erleben mit ihrem Maxima, dass sich die Verheißungen Mariens erfüllen. Heute darf sie erleben, dass diese kleine Schar entstanden ist, dass diese kleine Schar das Evangelium lebt wie die ersten Apostel und dass diese kleine Schar besteht aus Dualen, die zu Lichtpunkten geworden sind, um Licht, um Liebe, um Barmherzigkeit, um alle Eigenschaften des Vaters auf diese Erde zu tragen. Denn der Vater, er hat auf dieser Erde nur unsere Füße, unsere Hände, unseren Mund. Und so durfte die kleine Schar vieles auf sich laden. vieles an dunklen Punkten anhäufen. Und diese kleine Schar weiß heute, wo sie hingehen kann mit dieser Dunkelheit. Zu Maria, der Gnadenvermittlerin, zu unserer Mutter, die uns, wenn wir es erlauben, ein neues Herz schenkt, die uns ein reines Herz schenkt, ein heiliges Herz, sodass es heißen kann, heiliges Herz Jesu und unbeflecktes heiliges Herz Mariens, rette die Menschheit. Und so wird der Retter dieser Menschheit heute erwartet von allen Völkern. Und die Rettung der Menschheit baut auf diesem Orden, den Maria gegründet hat, auf diesen Aposteln, die dem Lamme gefolgt sind, die in Muriel und Pargua die Wiederkunft Jesu Christi erfahren, erlebt haben und die diese Wiederkunft nun in der Stille in alle Herzen hineinsenden, künden, dass das große Geschehen ist. Der Vater ist wieder auf der Erde, sichtbar über leuchtende Kinderherzen. Der Sohn, der Erstgeborene, der einst Abraham und Sarah war, er ist zum Vater vieler Völker geworden. Er ist heute da, um wie ein Vater allen Völkern nach der Umwandlung der Friedenskönig zu sein, der Friedefürst. Und so ist es der errungene Vater in uns, der der Menschheit den Frieden bringt. Denn nur er kann diesen Frieden geben.